ARD.
Ihr kennt das vielleicht schon. Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Statine, also Medikamente zum Cholesterin senken, haben offenbar deutlich weniger Nebenwirkungen, als das oft angenommen wird. Das hat eine neue Meta-Analyse eines großen Forschungskonsortiums gezeigt, das sich schon seit Jahren mit den Wirkungen dieser Medikamente befasst. Ich finde das deshalb eine gute Nachricht, weil wir gleich hier in dieser Folge auch über den Zusammenhang von Ernährung und chronischen Erkrankungen sprechen.
Das heißt also, Corinna, wer keine Cholesterinsenker nehmen will, weil der Beipackzettel so irre lang ist, der hat womöglich ganz unnötige Bedenken.
Ja, das kann man verallgemeinert wohl so sagen. Beipackzettel sind ja erstmal eine juristische Absicherung für die Hersteller. Das heißt, da sind auch mögliche Nebenwirkungen aufgezählt, die in kontrollierten Studien genauso in der Placebo-Gruppe vorkommen. Also die gar nicht unbedingt was mit dem Wirkstoff zu tun haben müssen, sondern vielleicht mit der Erwartungshaltung. Und da haben die Forschenden jetzt eine große Literaturrecherche gemacht und nur vergleichende Studien von höchster Qualität berücksichtigt.
Und um welche Nebenwirkungen geht es jetzt bei den Statinen?
Also, keinen Zusammenhang mit dem Wirkstoff konnte man bei Depressionen nachweisen zum Beispiel, bei Schlafstörungen. Bei kognitiven Beeinträchtigungen auch. Und in früheren Studien hatten die Forschenden schon gezeigt, dass Auswirkungen auf das Diabetesrisiko extrem gering waren. Und auch Muskelprobleme wurden zahlenmäßig massiv überschätzt. Insgesamt, das finde ich total spannend, sind so von 66 vermeintlichen Nebenwirkungen nur noch 4 übrig geblieben, potenziellen Nebenwirkungen. Also, vielleicht doch noch mal genauer hinhören, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, Sie haben hohe Cholesterinwerte im Blut, ich habe da was für Sie. Ich bin Corinna Hennig, ihr hört Synapsen, den Podcast, in dem wir gesundheitliche Fragen aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten. Meistens steht der Mensch dabei im Vordergrund, oft geht es aber auch um das große Ganze, also die Gesundheit unserer Umwelt und unseres Planeten. Denn all das hängt fast immer miteinander zusammen. Und wir gucken hinter die Schlagzeile und hinter das einzelne Studienergebnis, versuchen immer ein bisschen tiefer zu graben, als ihr das von woanders gewöhnt seid. Neue Folgen unseres Podcasts findet ihr alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek. Armut macht krank. Wer sich auch nur am Rande mal mit Medizin beschäftigt hat, der weiß das. Und eigentlich ist diese Erkenntnis wirklich schon sehr, sehr alt. Trotzdem scheint sich an der Grundverteilung von Gesundheit und Krankheit entlang sozioökonomischer Grenzen nicht so richtig was zu tun. Und in Deutschland sind rund 13 Millionen Menschen von Armut betroffen, sind also gar nicht so wenige, über die wir hier sprechen. Wir wollen deshalb wissen, wie kann das sein in einem wohlhabenden Land wie Deutschland mit eigentlich guter Gesundheitsversorgung? Was muss sich ändern aus der evidenzbasierten Forschungsperspektive betrachtet? Das hat mein Kollege Sebastian Friedrich für uns recherchiert, den ihr gerade schon gehört habt. Uns als Redaktion ist die soziale Schere in der öffentlichen Gesundheit schon lange ein Anliegen. Aber du persönlich, Sebastian, warum beschäftigt dich das Thema?
Also das hat im Kern 2 Gründe. Erstens interessiere ich mich als Journalist grundsätzlich für Themen, die sich mit Ungleichheit, sozialen Verhältnissen auseinandersetzen. Ich habe ja auch hier bei euch im Podcast schon mal über Eigentum und über Arbeitslosigkeit eine Folge gemacht. Das ist also der eine Aspekt, das inhaltliche Interesse. Aber zum Zweiten habe ich auch einen persönlichen Bezug dazu, denn in meiner eigenen Lebensgeschichte gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialer Lage.
Inwiefern?
Also vor gut 10 Jahren wurde bei mir eine auffällig geringe Knochendichte festgestellt.
Also Osteoporose.
Genau.
Das ist überraschend. Das ist ja eine Krankheit, die oft mit älteren Frauen verbunden wird. Ich kenne da zum Beispiel gar keine Daten für Männer unter 40.
Ah ja, also diese Erkrankung ist bei Männern noch dazu bei Jüngeren. Also als das diagnostiziert wurde, war ich Ende 20. Ziemlich ungewöhnlich. In der Altersgruppe 35 bis 39 ist laut Gesundheitsatlas der AOK nur gut jeder 2000. Mann betroffen. Und für Männer unter 35 gibt es da gar keine Zahl.
Zu so einer Diagnose kommt man ja aber jetzt nicht so auf blauen Dunst, sondern da muss vorher irgendein Verdacht vorgelegen haben. Was war da los? Wie hast du das gemerkt?
Also ich hatte zuerst Schmerzen im Bein bzw. im Fuß. Das war nicht so ganz verortbar, ziemlich diffus. Und nach einigen Monaten und Besuchen bei am Ende 4 verschiedenen Ärzten gab es dann endlich mal ein MRT und da wurde dann ein Haarriss erkannt. Also es ist eine kleine, feine Fraktur, die auf Röntgenbildern vorher nicht zu erkennen war.
Ein Ermüdungsbruch, würde man sagen.
Genau. Und den hat man ja eigentlich meistens nicht einfach so. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, warum man einen Ermüdungsbruch bekommt. Zum Beispiel, wenn jemand sehr, sehr viel Sport macht, dann kann das passieren. Und ich sag mal so, daran kann es damals nicht gelegen haben. Also ich habe dann das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich ich habe Ewigkeiten selbst recherchiert, gegoogelt und mich dann eben auch irgendwann mit Osteoporose beschäftigt. Nachdem ich dann einiges darüber gelesen habe, wollte ich dann eine Knochendichte-Messung machen, um das eben auszuschließen oder das eben zu prüfen. Ich habe das dann auch gemacht, allerdings auf eigene Kosten, weil mein Orthopäde mich nicht zur Knochendichte-Messung schicken wollte, denn es war ihm zu abwegig, dass jemand in meinem Alter und noch dazu männlich Osteoporose haben könnte.
Allein das Geld dafür muss man erstmal haben, wenn der Arzt das nicht veranlasst.
Das stimmt. Ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber trotzdem, wenn es ausgeschlossen wird, meistens von den Ärzten, dann macht man das eigentlich nicht. Also 40, 50, 60 Euro oder so.
Igel-Leistung könnte man sagen. Wie auch immer. Also das war es dann? Also ein positiver Befund für Osteoporose?
Ja, also die Knochendichte-Messung hat sich gelohnt. Mhm. Das Geld hat sich gelohnt, leider muss man sagen. Zusammen dann mit verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten habe ich dann am Ende einige Jahre nach der Ursache gesucht, denn viele von ihnen haben erstmal vermutet, es handelt sich um keine normale Osteoporose, sondern um eine sogenannte sekundäre Osteoporose.
Das heißt, Osteoporose wäre dann ein Symptom für eine andere Krankheit.
Genau, und da gibt es auch wiederum verschiedene Möglichkeiten, sehr breites Spektrum, Hormonstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Morbus Crohn zum Beispiel, Rheuma, Nieren-, Lebererkrankungen, auch verschiedene Tumorerkrankungen und noch einiges mehr. Das wurde alles getestet, aber gefunden hat man nichts.
Mhm. Das ist eigentlich erstmal eine gute Nachricht.
Ja, auch da gibt es zwei Seiten. Denn einerseits gut, dass es das alles nicht war. Andererseits blieb natürlich die Ungewissheit. Und viele können das wahrscheinlich nachvollziehen, die schon mal länger nach einer Ursache für bestimmte Symptome gesucht haben, dass das nicht immer so angenehm ist, nach dieser Ursache zu suchen. Nachdem dann aber alles, was wir zumindest Stand heute wissen, getestet war, hat meine Osteologin dann doch die Diagnose primäre Osteoporose gestellt, also normale Osteoporose.
Damit hatte die Unsicherheit ein Ende, aber deine Fragen waren vermutlich noch längst nicht alle beantwortet, sondern dann fing es wahrscheinlich überhaupt erst an, weil dass ein Mann Ende 20 poröse Knochen hat, kommt ja nicht aus dem Nichts.
Genau, dann stand ich also quasi wieder am Anfang. Wie kann das sein? Und irgendwann fing dann die Osteologin, die Spezialistin auch für speziell Osteoporose bei jüngeren Menschen an, mich über meine Kindheit und Jugend auszufragen. Und ich habe dann mit ihr lange auch über meinen Lebensweg gesprochen. Das war schon immer mal im Laufe der Untersuchungen Thema, aber nie so explizit wie dann eben in diesem Gespräch. Und ich habe ihr dann etwas erzählt, was die Osteologin sehr interessiert hat. Und zwar gab es in meiner Kindheit und Jugend eine längere Phase, in der es ja mit der Ernährung nicht so gut gestellt war.
Wann war das? In welchem Alter?
Ja, also eigentlich war diese Phase durchgehend durch Kindheit und Jugend, aber vor allem so ab dem 9., 10. Lebensjahr bis so ungefähr 15.
Mhm, Pubertät also.
Ja, oder Frühpubertät, aber kurz gesagt, das war eine Phase, in der es sehr viel Mikrowellenessen gab mittags. Nicht, weil es jetzt besonders gut schmeckte, sondern es war relativ pragmatisch und es ging auch damals eigentlich nicht anders. Und es war auch eine Phase, in der es nicht nur mit der Ernährung nicht so gut lief, sondern ja allgemein auch wenig Bewegung, wenig Sonnenlicht.
Das Problem war also wenig Vitamin D, wenig Kalzium und im Allgemeinen Nährstoffe. Und das in einer ziemlich vulnerablen Phase, kann man sagen.
Genau. Heute weiß ich, das ist für die Osteoporose ziemlich relevant, denn in der Kindheit und Jugend wird diese maximale Knochenmasse aufgebaut. Und da ist eben Ernährung, aber auch natürlich Bewegung und Sonnenlicht ziemlich wichtig. Und wenn ich in dieser Zeit zu wenig Kalzium, Vitamin D und Eiweiß aufnehme, dann fällt die Spitzenknochenmasse niedriger aus.
Also Spitzenknochenmasse meint die maximal erreichbare Knochendichte, so mit 20, 25 Jahren, bevor dann der Körper brutal gesagt, wieder abbaut.
Genau, von da an geht es dann wieder bergab. Bitter. Das heißt also, es gibt einen Sockel, von dem aus dann der natürliche Knochenabbau im Erwachsenenalter beginnt. Und der Sockel war bei mir natürlich dann kleiner. Man muss dazu aber sagen, jetzt Mikrowellenessen ist jetzt nicht an sich das Problem, aber so Fertigessen, Fastfood ist meistens relativ kalziumarm, Vitamin D-arm und eben auch eiweißarm.
Du hast eben gesagt, Mikrowellenessen aus pragmatischen Gründen. Das heißt, wie war eure Lebenssituation da als Familie? Was genau waren das für Gründe?
Ja, also das gibt sicherlich mehrere Gründe für die Probleme, die ich geschildert habe, aber es gibt eben auch soziale Gründe. Meine Mutter war alleinerziehend eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend und sie arbeitete damals in der Schichtarbeit. Also war zunächst Fabrikarbeiterin, dann später hat sie in der Spielhalle gearbeitet. Nicht nur das Geld war in dieser Zeit knapp, sondern auch das Wissen um eine gute Ernährung und auch überhaupt die Zeit, sich mit guter Ernährung zu befassen. Und ich möchte jetzt auch überhaupt niemanden Vorwürfe machen, also meiner Mutter. Es war eine harte Zeit und ich bin immer noch sehr beeindruckt, wie sie auch als sehr junge Mutter das alles so hinbekommen hat. Die Osteologin, der ich das dann alles erzählt habe, die klärte mich dann auf, dass Osteoporose eben mit diesem Mangel an bestimmten Vitaminen und Mineralien und so weiter einhergehen kann und dass sie es zumindest ziemlich wahrscheinlich findet, dass die sozial bedingte Ernährung zumindest ein Grund für die Erkrankung ist. Also neben auch einer möglichen schlechten genetischen Disposition, das kann eben auch sein, aber diese Ernährung oder diese sozialen Hintergründe sind ein sogenannter Mitfaktor, auch wenn man das heute jetzt nicht nachweisen kann. Also ich kann jetzt keinen Bluttest machen und sagen, ah ja, daran liegt's.
Das ist ja oft so, dass so eine schwere chronische Erkrankung oder überhaupt eine chronische Erkrankung so multifaktoriell ist. Weißt du denn irgendwas drüber, ob du dazu noch erblich vorbelastet warst? Also gab es sowas schon bei euch in der Familie?
Ja, also ganz genau kann ich es nicht sagen, weil ich auch die Krankheitsgeschichte von vielen Verwandten nicht so gut kenne und jetzt auch nicht alle Verwandten. Aber Osteoporose kommt schon auch vor in der Familie, aber dann vor allem eben ja auch bei älteren Frauen, also so wie es auch in der Gesamtgesellschaft der Fall ist. Ob das jetzt auch bei Männern der Fall ist, noch dazu bei Jüngeren, kann ich nicht sagen. Also eine Knochendichte-Messung hat jedenfalls noch niemand gemacht.
Bleiben wir jetzt mal bei der sozial bedingten Ernährung. Die Osteologin meinte ja, dass sie durchaus davon ausgeht, dass das ein Faktor für die Osteoporose ist.
Genau, das Schlüsselwort, das sie damals sagte und was ich damals zum ersten Mal gehört habe, war soziale Determinanten von Gesundheit.
Also die Lebens- und Arbeitsbedingungen, unter denen Menschen geboren werden und leben und die Gesundheit dann mitbestimmen.
Genau, und auf diesen Begriff und auf diesen Erklärungsansatz stieß ich dann vielleicht 2 Jahre, nachdem ich diesen Haarriss hatte. Vorher ging es eigentlich ausschließlich um Biologie, um Gene, biochemische Prozesse und so weiter.
Du bist also selbst ein ziemlich anschauliches Beispiel für unser Thema heute. Dann können wir uns an der Stelle das vielleicht jetzt mal erlauben, in die etwas abstraktere Welt der Forschungsdaten dazu einzutauchen. Ich habe es ja am Anfang schon plakativ gesagt, Armut macht krank, ist im Prinzip eine medizinsoziologische Binsenweisheit. Man weiß ganz viel darüber, dass arme Menschen öfter Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben zum Beispiel. Was mich aber auch erschüttert hat, als ich mich vor ein paar Jahren mal damit beschäftigt habe, ist, wie sehr das sogar für solche Phänomene wie Infektionserkrankungen gilt. Lass uns mal den großen Draufblick nehmen, aber mit strenger Datenbrille. Wie groß sind da die Effekte für den generellen Zusammenhang Armut und Gesundheit und wie gut sind sie belegt?
Also zentral ist hier eine Studie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2019. Die Forscher haben da geschaut, wie hoch die Lebenserwartung von Armen im Vergleich zu wohlhabenden Reichen ist. Ihre Datengrundlage haben sie aus diesem sozioökonomischen Panel gewonnen.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Das sozioökonomische Panel, SÖP wird das oft abgekürzt und genannt, ist eine seit mehr als 40 Jahren laufende Langzeitbefragung. Ein ganz wichtiger, riesiger Datensatz für ziemlich viele Forschungsfragen aus dem echten Leben sozusagen. Also da werden Daten zu Einkommen erhoben, Bildung, Arbeit und eben auch Gesundheit.
Ja, und die Forscher des RKI haben dann zunächst Frauen und Männer unterschieden und dann eben auch Einkommensgruppen. Mhm. Dafür haben sie die Gesellschaft in 5 Gruppen nach Einkommensstärke eingeteilt. Die unterste Gruppe hat ein Einkommen unter 60% des Medianwerts und gilt nach eigentlich allen gängigen sozialpolitischen Definitionen als von Armut betroffen oder zumindest als Gruppe, die einem Armutsrisiko ausgesetzt ist.
Der Median, muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, das ist der Wert, der genau in der Mitte liegt. Also das ist nicht der Durchschnitt, sondern der in der Mitte liegt, wenn man alle Werte der Größe nachsortiert. Das sind in Deutschland so um und bei 1.400 € netto als Schwellenwert, ab dem eine alleinstehende Person als relativ arm gilt, statistisch gesehen. Wobei viele Armutsbetroffene noch deutlich weniger als 1.000 € haben, habe ich gesehen. So wird es jedes Jahr im Armutsbericht kommuniziert vom Paritätischen Verband.
Und nochmal zum Vergleich, die oberste Gruppe hat 150% des Einkommensmedians, ist also relativ wohlhabend. Zumindest was Einkommen angeht. Vermögen ist ja nochmal ein
ganz eigenes Thema. Das ist noch eine ganz andere Frage. Sprechen wir heute mal nicht drüber, ausnahmsweise. Wenn man jetzt die ärmste Gruppe mit der reichsten vergleicht, was kommt dann raus?
Also kurz gesagt, Frauen in der einkommensschwächsten Gruppe sterben fast 4,5 Jahre früher als Frauen in der einkommensstärksten Gruppe. Mhm. Bei Männern ist der Unterschied noch deutlicher. Da liegt die Differenz bei gut 8,5 Jahren.
Fast doppelt so viel.
Genau. Man kann es aber auch anders ausdrücken. Die Gefahr, den 65. Geburtstag nicht zu erleben, ist bei armen Menschen fast doppelt so hoch wie bei einkommensstarken Menschen.
Das ist schon eine ziemlich deutliche Zahl, finde ich. Wie viele Menschen in der einkommensschwachen Gruppe erleben denn ihren 65. Geburtstag gar nicht erst bezogen auf die Gesamtbevölkerung?
Also bei Frauen sind es 13% und bei Männern sogar 27%. Mhm. Bei Männern ist der Unterschied zu den Wohlhabenden also nochmal deutlich größer als bei Frauen.
Lässt sich auch was zur Entwicklung sagen? Also nimmt der Unterschied zwischen Ärmeren und Wohlhabenden eher ab oder eher zu in dieser gesundheitlichen Betrachtung?
Und auch dazu gibt es eine Studie aus dem RKI, die ist auch relativ aktuell aus dem vergangenen Jahr. Die Forscherinnen und Forscher haben sich für 2003 bis 2022 angeguckt, woran sterben die Menschen in Deutschland eigentlich, und diese Daten dann mit Regionaldaten verknüpft. Also wo sind die Menschen gestorben, wie steht die Region ökonomisch und strukturell da? Mhm. Im nächsten Schritt haben dann die RKI-Forscherinnen und Forscher die mittlere Lebenserwartung für Landkreise und kreisfreie Städte berechnet. Und das wiederum haben sie dann mit Daten abgeglichen, die zeigen, ob es sich um wohlhabende oder stark benachteiligte Regionen handelt. So, Ergebnis. 2003 bis 2005 lag diese sogenannte Lebenserwartungslücke zwischen Menschen, die in wohlhabenden Regionen leben und den Menschen, die in stark benachteiligten Regionen leben, bei Frauen noch bei gut 2,5 Jahren. Bei Männern waren das da auch viel mehr, fast 6 Jahre. 2020 bis 2022 ist das dann stark angestiegen. Da betrug der Unterschied bei Frauen schon mehr als 4 Jahre, vorher 2,5 Jahre. Und bei Männern waren es dann auch schon gut 7 Jahre.
Klarer Negativtrend. Also die Lebenserwartungslücke ist innerhalb von 15 bis 20 Jahren deutlich größer geworden. Und was ich interessant finde, das sieht man sogar auf struktureller Ebene. Also nicht, wenn man jetzt einzelne Menschen statistisch anguckt, sondern wenn man die Wohngegend als Maßstab nimmt.
Genau.
Jetzt fällt aber eins auf bei den Zahlen, die du eben gesagt hast. 2020 bis 2022 waren ja entscheidende Jahre. Wir erinnern uns, in denen alles anders war als sonst. Da muss man vielleicht eine kleine Fußnote an die Zahlen machen, oder? Wegen der außergewöhnlichen Bedingungen durch die Pandemie. Also konkret gefragt, hat Corona diesen Unterschied verstärkt bei der Lebenserwartungslücke?
Also der Studie zufolge ist das tatsächlich so, dass die Schieflage verstärkt wurde. Aber die Forschenden haben diesen Trend auch schon vorher festgestellt.
Trotzdem möchte ich bewusst noch mal kritisch nachhaken. Wir unterscheiden ja immer möglichst sauber zwischen Kausalität und Korrelation, wenn man das kann. Wie sauber kann man eigentlich rausrechnen, inwiefern die Armut tatsächlich ursächlich für den früheren Tod ist?
Um genau das zu wissen, habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen. Mit Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen, Ärzten, Sozialarbeiterinnen. Also Profis, die in diesem Feld arbeiten. Und die Antwort ist eindeutig. Wir hören jetzt mal eine Antwort zum Beispiel von Nico Tragano, Professor für medizinische Soziologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf.
Es gibt so ein paar Prüfpunkte, die man durchgehen kann, wenn man sich mit Kausalität beschäftigt. Punkt 1 ist, zeigen viele Studien in vielen Bevölkerungen rund um die Welt zu unterschiedlichen Zeiten ähnliche Ergebnisse. Und das ist in diesem Feld fast schon langweilig, denn das Ergebnis ist immer dasselbe. Je weniger Mittel sie zur Verfügung haben, je geringere Bildung, je benachteiligter, desto höher ihre Erkrankungsrisiken und ihr Risiko, frühzeitig zu versterben. Also es gibt eine extrem hohe Konsistenz zwischen den Studien. Das ist der eine Hinweis. Der andere Hinweis ist der, dass wir sehr, sehr viele Längsschnittstudien haben. Wenn dann diejenigen in Armut häufiger erkranken, dann ist es ein Hinweis auf einen kausalen Beitrag der Armut. Und diese Langzeitstudien liegen in sehr großer Zahl vor. Wir reden hier über hunderte Studien. Wir haben sogar Geburtskohortenstudien, wo Menschen von der Geburt bis zu ihrem Tod begleitet wurden. Die ersten sind schon Mitte des letzten Jahrhunderts in Großbritannien aufgelegt worden. Und überall zeigt sich, dass Armut ein Gesundheitsrisiko ist, über das gesamte Leben.
Nun ist aber Armut ja erstmal die Tapete oder besser gesagt, der Boden, auf dem soziale Unterschiede im Detail dann gedeihen. Was sind konkret diese sogenannten sozialen Determinanten für Gesundheit?
Ja, also Armut ist eng gekoppelt mit eben auch anderen Faktoren. Nico Tragano spricht hier von zwischengeschalteten Faktoren. Also miese Jobs, schlechte Wohnverhältnisse, eine Unterversorgung im Stadtteil, wenig Apotheken, kaum Ärzte. Nico Tragano sagt, Armut ist nicht der letztgültige Risikofaktor für Krankheit, aber eben ausschlaggebend, weil Armut dazu führt, dass Menschen genau solchen Risiken, wie ich sie gerade genannt habe, eher ausgesetzt sind als im Durchschnitt oder eben Wohlhabenden oder Reiche. Und dann werden sie eben auch häufiger krank. Also das sind alles soziale Determinanten. Alle Bedingungen, in die wir hineingeboren werden, in denen wir aufwachsen, leben, arbeiten, altern und auch sterben.
Familie, Geschlecht, materielle Lebensbedingungen.
Genau, oder auch auf welche Schule gehe ich, wo befindet die sich überhaupt, wo wachse ich auf dem Land, in der Stadt, in einer wohlhabenden Gegend oder nicht, welche Nachbarschaft gibt es, welche Infrastruktur und dann natürlich auch, wo arbeite ich und unter welchen Bedingungen mache ich das.
Eigentlich schon irre viele Dinge, die da dranhängen. Oder in deinem Fall auch, was arbeiten die Eltern beziehungsweise wie ist die Versorgungslage?
Ja, und da auch die Faktoren Zeit, Wissen, Betreuung.
Und Stichwort Wohnort, Schadstoffbelastung in der Luft, auch das ist schon lange bekannt. Das sind auch Gesundheitsrisiken. Das gilt zum Beispiel auch für die Wohngegend. Also wer in einer Stadt an einer vielbefahrenen Straße wohnt mit wenig Grün, ist mehr Belastung durch Stickstoffdioxid und feinen Staub ausgesetzt. Und das hat laut WHO ganz konkrete Auswirkungen auf die Gesundheit.
Ja, und hier liegt ja auch nahe, dass das vor allem für sozial benachteiligte Stadtteile mehr gilt.
Genau. Das gibt mir Gelegenheit, euch auf eine aktuelle Datenanalyse unserer Kollegen von WDR Quarks hinzuweisen. Die haben sich nämlich Daten des Umweltbundesamts angeguckt in Deutschland zu mehr als 500 Messstationen. Auch deshalb, weil ab 2030 neue Schadstoffgrenzen greifen, die EU-weit eingehalten werden müssen. Das ist ganz gut gemacht. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und gucken, wie die Werte in eurer Wohngegend aussehen. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und siehe da, die Stickstoffdioxidbelastung ist im Jahresmittel besonders hoch in einem Hamburger Stadtteil, der hier in dieser Podcast-Folge auch noch eine Rolle spielen soll, nämlich der Veddel. Kann man getrost einen armen Stadtteil nennen, beziehungsweise benachteiligt, oder Sebastian?
Ja, also es ist ein Stadtteil, in dem überdurchschnittlich viele Menschen leben, die wenig Geld haben. Mhm. Und auf der Veddel werden diese ganzen sozialen Determinanten, über die wir auch schon gesprochen haben, ziemlich greifbar. Und deswegen habe ich mich für diese Podcast-Folge mal dort genauer umgesehen.
Nur, dass ihr das schon mal wisst, wir bleiben nicht im trockenen Theorieteil stehen oder bei persönlichen Geschichten. Das hören wir gleich auch nochmal ausführlich. Lass uns erst noch mal kurz ein Stück weiter darüber sprechen, wie viel Einfluss diese Faktoren wie Ernährung und soziale Sicherheit tatsächlich auf die Gesundheit haben.
Ja, also man muss sich eins klar machen. Diese sozialen Determinanten wirken eigentlich schon vor der Geburt. Der Embryo bildet ja Organe aus, wie wir wissen. Und Nico Tragano weist darauf hin, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt natürlich am verletzlichsten sind. Also wenn sich das gerade erst alles entwickelt. Und dazu gibt es auch diverse Studien.
Da gibt es sogar epidemiologische Untersuchungen mit Populationen aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine ganz berühmte Studie, der niederländische Hungerwinter, the Dutch Hunger Winter, wo im Winter 1944-45 eine große Hungersnot herrschte in den Niederlanden und eine Population traf, die vorher doch noch halbwegs gut zurecht war. Und dort haben eben auch viele Kinder gelitten und gehungert. Und da hat man noch 40, 50, 60 Jahre später gesundheitliche Folgeschäden erkennen können. Ja, wenn der Stoffwechsel beispielsweise nicht vollständig ausgeprägt ist, kann es sein, dass es zu Beginn ihres Lebens vielleicht gar kein Problem macht. Wenn sie aber 40, 50 sind und Übergewicht haben, dann bekommen sie eher Diabetes.
Nun ist Hunger ja tatsächlich ein Extrembeispiel. Das wissen viele vermutlich, wenn es um Krieg geht, aber auch um Dürre oder Flucht, dass Kinder da am verletzlichsten sind mit teilweise schweren Langzeitfolgen. War zuletzt bei Kindern aus Gaza zum Beispiel auch nochmal Thema, was die für Belastungen im Moment ausgesetzt sind. Trotzdem, wenn wir mal vor unserer Haustür bleiben. Es müssen auch in Deutschland Menschen hungern, aber es ist glücklicherweise kein Massenphänomen mehr wie im Winter 1944-45. Trotzdem muss man an der Stelle vielleicht mal erwähnen, dass laut Statistischem Bundesamt zuletzt jeder siebte Minderjährige in Deutschland armutsgefährdet war. Bei Kindern mit Einwanderungsgeschichte ist es sogar fast jeder dritte. Lass uns über die reine Armut aber mal hinausgehen. Welche sozialen Faktoren sind noch besonders gravierend, die die Gesundheit belasten?
Also eine ganz wichtige soziale Determinante haben wir vorhin auch schon mal angedeutet. Das sind natürlich die Arbeitsbedingungen. Mhm. Menschen in prekären Jobs haben ein größeres Risiko zu erkranken. Und auch dazu hat Nico Tragano selbst geforscht.
Arbeitsplatzunsicherheit ist auf lange Sicht, wenn Sie lange Zeit um Ihren Arbeitsplatz bangen und sich nie richtig etablieren, ist das in großen Studien, Meta-Analysen, also wo man verschiedene Studien zusammengepackt hat, mit dem späteren Risiko verbunden, eine Herz-Kreislauf-Krankheit zu entwickeln. Muskel-Skeletterkrankungen auch. Es sind nicht nur psychische, das muss man dazu sagen. Es sind halt eben auch häufig körperlich anstrengende Arbeitsbedingungen. Und das wirkt wiederum auf das Muskel-Skelett-System zurück. Und wenn dann noch Stress dazukommt, Stress ist auch fürs Muskel-Skelett-System nicht gut, dann kumulieren die Risiken. Das heißt, die tun sich zusammen. Und auch hier sind diese Kolleginnen und Kollegen gefährdeter.
Neben diesen typischen Faktoren, Geld, Arbeit, Wohnen, ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, die strukturelle Benachteiligung, etwa von Migrantinnen und Migranten. Darüber habe ich mit Claudia Höfner gesprochen. Sie ist Professorin für gesundheitsbezogene soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und war vorher 15 Jahre beim Robert-Koch-Institut und hat dort zuletzt das Fachgebiet soziale Determinanten der Gesundheit geleitet. Und davor war sie übrigens auch mal ausgebildete Krankenpflegerin, also hat das Feld breit sich angeguckt. Und sie sagt, hier verschränken sich die Determinanten, die wir auch schon gehört haben.
Wir sehen hier eine total große Wechselwirkung. Das heißt, Menschen mit Migrationserfahrung und Erwerbslose und Alleinerziehende sind die Gruppen mit den höchsten Armutsrisikoquoten in Deutschland und sind deshalb dann auch natürlich nochmal benachteiligt. Und das hat sicherlich auch was teilweise mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Die meisten Alleinerziehenden sind Frauen. Frauen sind generell benachteiligter. Bei Migrantinnen wissen wir auch, dass sie benachteiligt sind, auch aufgrund dessen, dass sie Migrantinnen sind, Diskriminierung erfahren, nicht immer die Deutschkenntnisse haben, mit denen sie sich Zugang zu allen Ressourcen verschaffen können. Und das spielt dann auch wieder eine große Rolle. Also es ist so immer als Wechselwirkung auch zu betrachten.
Also was sie hier auch sagt, der gesellschaftliche Status als Migrant, Migrantin, als alleinerziehende Mutter bedingt ja nicht nur andere Faktoren wie Wohnsituation, Job und so weiter, sondern auch Diskriminierung.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist auch für sich genommen wieder eigentlich eine eigene soziale Determinante.
Diskriminierungserfahrungen machen unglaublich viel mit der Gesundheit. Da gibt es häufiger Depressionen oder auch häufiger Angststörungen sehen wir bei Menschen mit Diskriminierungserfahrungen. Was wir aber natürlich auch sehen, ist, dass es dann höhere Barrieren gibt, das Gesundheitssystem aufzusuchen, wenn ich Diskriminierungserfahrung habe. Das heißt, ich gehe dann nicht unbedingt in die Versorgung, weil ich nicht diskriminiert werden will. Und das kann dazu führen, dass ich nicht diagnostiziert werde mit bestimmten Erkrankungen. Es kann dazu führen, dass ich fehldiagnostiziert werde. Und es hat natürlich auch Folgen auf der strukturellen Ebene. Wenn ich gezielt ausgegrenzt werde, weil ich zum Beispiel nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe, habe ich andere Rechte. Oder wenn ich nicht sicheren Aufenthaltsstatus habe, habe ich auch andere Rechte, also weniger. Und das macht natürlich auch krank, weil die Versorgung dann gar nicht so gewährleistet ist.
Bei einer konkreten Migrationserfahrung wird das vielleicht auch mal anschaulich, was wir gerade gehört haben. Also schon die Frage, wie ich geflohen bin, hat einen Einfluss auf die Gesundheit. Saß ich im Flugzeug oder saß ich im Schlauchboot?
Klar.
Wie wurde ich dann aufgenommen? Ging es in eine Gemeinschaftsunterkunft mit ganz vielen Menschen auf engem Raum, mit schlechten hygienischen Bedingungen und mit schlechter sozialer Anbindung, weil sich die Unterkunft zum Beispiel am Rand eines Vororts befindet? Das kann man sich vorstellen, ist alles nicht besonders gesundheitsförderlich. Mhm. Ganz zu schweigen auch von der ganz konkreten medizinischen Versorgung. Denn nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gibt es nämlich nur eine Notfallgesundheitsversorgung.
Das heißt in der Praxis, Asylbewerber bekommen weniger medizinische Versorgung als Bundesbürger.
Ja, das ist so. Also solange Geflüchtete unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, haben sie nur eingeschränkten Anspruch auf die Gesundheitsversorgung. Ein Thema, das auch NGOs schon lange kritisieren. Pro Asyl beispielsweise berichtet davon, dass Geflüchtete lange auf Termine warten müssen und sich Verordnungen von Medikamente, notwendige Überweisungen und so weiter, dass sich das alles sehr schwierig gestaltet. Doch nicht nur Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl kritisieren die eingeschränkte Gesundheitsversorgung. Auch das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, verweist auf langfristige Kosten, wenn Gesundheitsprobleme eben nicht früh erkannt und auch behandelt werden.
Also fassen wir bis hier mal zusammen. Es gibt einen evident nachweisbaren Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit, auch über verschiedene andere Benachteiligungen, die miteinander in einem engen Wechselverhältnis stehen. Wie groß das Ausmaß all dieser Faktoren auf die Gesundheit ist, sieht man da, wo ihre Effekte dann kumulieren. Also wer arm ist, stirbt statistisch gesehen deutlich früher. So weit, so abstrakt. Aber hinter den Zahlen verbergen sich ja reale Biografien. Und vor allem vor Ort in benachteiligten Wohngegenden kann man dem Gesundheitswesen dann auch direkt auf die Finger gucken. Und ich hatte es ja eben schon angedeutet, jetzt schauen wir uns das mal im echten Leben an. Also, das Problem ist ja lange bekannt und durch erforscht. Und genau das ist eigentlich ziemlich erschütternd. Es ändert sich nicht wirklich was. Deshalb die Frage, was wird denn konkret getan und wie gut funktioniert das? Ich kenne zum Beispiel als relativ neuen Ansatz die Idee der Gesundheitskioske.
Ja, das ist genau so ein Ansatz. Also Gesundheitskioske sind Anlaufstellen in einem Stadtteil, in denen Menschen auch einfach ohne Termin eine Beratung bekommen können. Im Idealfall auch mehrsprachig.
Das hat ja der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sehr propagiert als sozialmedizinischen Ansatz. Im Südosten von Hamburg gibt es sowas zum Beispiel, weiß ich. Aber flächendeckend ist das nie eingeführt worden, obwohl es da auch wissenschaftliche Evaluationen zu gab und ein klares Plädoyer aus der Forschung, mit dem Argument, dass sich das langfristig fürs Gesundheitssystem sogar rechnen würde. Da gab es dann aber Widerstand innerhalb der Ampelkoalition.
Ja, aber es gibt eben trotzdem noch Gesundheitskioske. Allerdings sind das dann nur noch Modellprojekte oder eben regionale Projekte. Ich habe mir aber mal ein anderes Projekt angeschaut, das zwar in eine ähnliche Richtung geht, aber noch mal ein paar Schritte weiter geht. Mhm. Und zwar die Poliklinik auf der Hamburger Veddel.
Hamburger Veddel haben wir eben schon mal kurz erwähnt, für alle, die die nicht kennen. Das ist eine Elbinsel zwischen Hafen und Elbearmen. Da gibt es ein Industriegebiet, aber auch ein Wohngebiet, also ein richtiger Stadtteil.
Genau, und ich habe mal ins Archiv geschaut. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom NDR Fernsehen haben vor gut 10 Jahren mal einen Film über die Veddel gemacht, in ihrer Reihe Nordstory.
Die Veddel ist nur 3 Kilometer Luftlinie vom Zentrum entfernt.
Viele wollen mit Veddel nichts zu tun haben. Das finde ich schade. Daher würde ich sagen, einfach hierher kommen, sich Veddel mal anschauen, wie es hier ist und danach beurteilen.
Selçuk Kokarda ist Türke mit deutschem Pass, gelernter Koch und Veddeler von klein auf. 5000 Einwohner leben hier. Etwa 70% haben internationale Wurzeln. Der Stadtteil ist einer der ärmsten in Hamburg, aber reich an Träumen und Ideen.
Also diese Einleitung in die Nordstory markiert im Grunde ganz gut auch das öffentliche Bild von der Veddel. Also sozial benachteiligter Stadtteil, aber eben auch ja jetzt kein schlechter Ort oder so. Ein Freund von mir wohnt auch da, ich kenne die Veddel deswegen ganz gut. Ich muss auch sagen, ich fühle mich dort jetzt nicht unwohl oder so. Es gibt da nette Cafés, ein bisschen verraucht vielleicht, Kneipen. Es gibt aber auch so eine Art, ja, so Veddel-Identität. Also es ist ja eine Insel und auch so eine Art, ja, wie eine abgeschlossene Kleinstadt innerhalb der Großstadt.
Der Vollständigkeit halber, ich habe mal nachgeguckt, heute, 10 Jahre später, nachdem dieser Film, der NDR-Film entstanden ist, wohnen ein gutes Stück weniger Menschen auf der Veddel. Gut 4000 sind es noch. Ein Drittel von ihnen ist unter 25. Mhm. Damit ist die Veddel auffallend jung im Vergleich. Aber wir haben es gerade gehört, eins der ärmsten Viertel der Stadt.
Ja, also die Veddel gilt als eine der sozial am stärksten benachteiligten Stadtteile hier in Hamburg. Mhm. Ich habe mir mal den aktuellen Stadtteilbericht des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein angeschaut. Das sind Daten aus dem Jahr 2024, veröffentlicht 2025, Ende 2025, also relativ aktuell. Und jetzt kommen noch mal kurz ein paar Zahlen.
Achtung! Ja.
Also der Anteil der Leistungsempfängerinnen und Empfänger nach SGB II, also Bürgergeld, liegt bei mehr als 20%. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Hamburger Durchschnitt. Mhm. Der Anteil der Sozialwohnungen beträgt hier gut ein Drittel. Der Hamburger Schnitt 7,9%. Das durchschnittliche Einkommen liegt bei rund 23.000 Euro. Der Hamburger Schnitt ist wiederum auch mehr als doppelt so viel.
Beeindruckende Zahlen.
Ja, und typische Problemmarker.
Viel als Problem thematisiert wird ja auch immer der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, weil damit eben oft strukturelle Benachteiligung verknüpft ist. Haben wir eben schon gehört, dass der sehr hoch ist. Der hat in den vergangenen Jahren aber auch nochmal zugenommen auf der Veddel, oder?
Ja, der beträgt jetzt 76,5%. Hamburger Schnitt hier auch 41,2%.
Auch wieder fast doppelt so hoch.
Genau. Nichtdeutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind auf der Veddel knapp jeder Zweite. In ganz Hamburg ist es nur jeder Fünfte.
Mhm. Okay, und jetzt die Kernfrage. Wie ist die medizinische Versorgung vor Ort?
Interessanterweise geht es auch schon in der Nordstory unserer Fernsehkollegen vor 10 Jahren mehrere Minuten genau um dieses Thema. Mhm. Und dazu nochmal ein Ausschnitt.
Lange war der Stadtteil als Ausländerghetto abgestempelt. Die Infrastruktur wurde vernachlässigt.
Definitiv fehlen hier einige Sachen. Größeres Problem ist auch, die Post ist weggekommen, Bank ist hier nicht mehr da. Ärzte gibt es hier leider nicht mehr. Das ist etwas, was ich gerne hier auf der Veddel sehen möchte, vielleicht ein Kinderarzt. Vielleicht gibt es hier nicht viele Privatleute, deswegen ist das nicht ein Anreiz für die Ärzte, dass sie herkommen. Ich weiß es nicht.
Gerade mal ein Hausarzt hat halbtags geöffnet. Unregelmäßig. Für die ganze Veddel.
Mir ist jetzt eben aufgefallen, die Post ist weggekommen. Das kennen wir mittlerweile leider alle. Aber trotzdem mal im Ernst. Ein Hausarzt, halbtags geöffnet für den ganzen Stadtteil, das ist echt nicht viel. Hast du da Vergleichsdaten parat?
Ich habe das auch nochmal nachrecherchiert in den offiziellen statistischen Daten. Damals gab es tatsächlich nur einen Hausarzt. Und das auf knapp, du hast es vorhin gesagt, 5000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hamburgweit lag das Verhältnis im selben Zeitraum bei etwa 1300 bis 1400 Einwohnerinnen je Hausarzt. Also da ist nochmal die Spanne nicht doppelt, sondern 3-4-fach so viel.
Krass. Die Veddel war also vor 10 Jahren massiv unterversorgt. Heute ist das aber ein bisschen anders, oder?
Ja, heute liegt die Fette sogar leicht über dem Schnitt, denn inzwischen gibt es laut dem Statistikamt 4 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Das liegt vor allem an einem ziemlich interessanten Projekt, nämlich der Poliklinik auf der Vettel.
Hast du eben schon gesagt, das ist ein Stadtteil-Gesundheitszentrum, kann man sagen?
Also zunächst gibt es dort eine Hausarztpraxis, hausärztliche Versorgung. Ich habe mir das vor Ort mal angesehen und auch eine Ärztin getroffen, die dort arbeitet. Ricarda Horas heißt sie. Sie ist Ärztin in Weiterbildung, angehende Allgemeinmedizinerin und seit 2,5 Jahren in dieser hausärztlichen Praxis tätig. Sie stellt die Arbeit der Poliklinik folgendermaßen vor.
Also die Poliklinik Velle ist ein Stadtteilgesundheitszentrum. Also das heißt, dass es einerseits eine allgemeinmedizinische Praxis ist, aber auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass es eine interdisziplinäre Versorgung ist, also verschiedene Fachbereiche zusammenarbeiten und da Gesundheit im Fokus steht, aber eben auch in das Gemeinwesenarbeit oder Stadtteilarbeit ein wichtiger Bestandteil davon ist. Und inzwischen gibt es 5 Standorte auf der Vettel, weil es immer mehr gewachsen ist und der Versorgungsbedarf auch einfach groß ist.
Also erstmal kann man sagen, man kriegt eigentlich direkt ein bisschen mehr, zumindest ein bisschen mehr Struktur, mehr Möglichkeiten als in einer stinknormalen Hausarztpraxis. Ist das Prinzip denn so ähnlich wie Polikliniken in der DDR? Weil die kennen ja vielleicht einige noch.
Jein, also was es gab, übrigens nicht nur in der DDR, sondern im ganzen Ostblock, waren in der Tat sogenannte Polikliniken. Es gibt da erstmal Unterschiede. Bei der Poliklinik auf der Vettel gibt es, wie wir gerade gehört haben, neben dieser medizinischen Betreuung auch noch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, etwa auch für den Stadtteil oder auch eine psychosoziale Beratung. Das heißt, das Projekt ist viel weniger ärztezentriert. Aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten zur Poliklinik in der DDR. Da gab es auch unterschiedliche medizinische Fachbereiche unter einem Dach. Vor allem gab es damals auch die Idee, dass wohnortnah gearbeitet wird. In gewisser Weise ist das schon auch so eine Art Primärversorgungszentrum. Das ist also eine wohnortnahe, ja, erste Anlaufstelle, betont niedrigschwellig und integriert in den Alltag. Man kann da einfach so vorbeigehen, auch mit Alltagsproblemen hingehen. Man kriegt dort erstmal so eine Basisdiagnostik. Und falls man zu einer Fachärztin muss, kann das dann auch vor Ort bestenfalls direkt koordiniert werden. Und es sind eben auch mehrere Professionen unter einem Dach, auch Pflege, schon erwähnt Sozialarbeit, psychologische Beratung.
Das heißt, es ist auch so ein bisschen sichergestellt, dass man da tatsächlich dann zum Facharzt geht und auch dahin kommt, sozusagen da einen Termin bekommt.
Ja, genau. Und dass man dann nicht am Telefon 30 Mal nicht durchkommt und ein halbes Jahr braucht auf den nächsten Termin.
Ja.
Das also funktioniert dann da schon in dem System selbst drin.
Aus einer Hand.
Vor Ort, genau. Die Poliklinik auf der Vettel koppelt die Idee des Primärversorgungszentrums mit einem stärkeren Bezug in den Stadtteil. Und das ist wirklich was Besonderes an diesem Projekt auf der Vettel. Es gibt übrigens noch ein Partnerprojekt in Berlin-Neukölln, aber wir bleiben jetzt hier mal in Hamburg auf der Vettel. Und die Poliklinik stützt sich auf die Erklärung von Alma Ata, der WHO aus dem Jahr 1978, nach der die primäre Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht ist.
Ganz wichtige Erklärung damals. Wie sieht das dann im Alltag aus? Also was erlebt eine Ärztin in der Praxis, wenn sie in so einem Viertel arbeitet wie der Vettel? Was hat sie dir erzählt?
Also Ricarda Horas nennt hier verschiedene Sachen. Stress, Alltagsdiskriminierung und ja auch prekäre Wohnverhältnisse und Arbeitsbedingungen.
Natürlich ist irgendwie sowohl irgendwie Feinstaubbelastung als auch schimmeliger Wohnraum nochmal mehr belastend für Menschen, die irgendwie eine Lungenerkrankung haben, so COPD oder Asthma oder auch prekäre oder auch schwerkörperliche Arbeit, die Menschen machen. Ich würde sagen, wir sehen viele Personen, die dann irgendwie mit Rückenbeschwerden kommen, mit Gliederbeschwerden oder Gelenkbeschwerden, was auch einfach Folge von langjähriger, schwerer körperlicher Arbeit ist.
Und was macht die Poliklinik jetzt anders als andere Angebote, also als andere Stadtteilzentren oder auch Gesundheitskioske hatten wir erwähnt. Auch da gibt es ja eine Erstversorgung, auch da gibt es so ein bisschen soziale Begleitung. Aber was geht jetzt hier darüber hinaus?
Ich finde, der Unterschied ist, dass die Poliklinik auf der Vettel dezidiert auf die sozialen Determinanten abzielt. Also genau über diese ganzen Faktoren, über die wir vorhin gesprochen haben. Und die fließen eben nicht nur jetzt in die Behandlung ein, sondern auch in die Diagnose. Sie sind im Grunde Dreh- und Angelpunkt. Und Ricarda Horas hat mir das so erklärt.
Also ich würde sagen, dass ein wichtiger Gedanke ist, dass Gesundheit jetzt nicht nur Abwesenheit von Krankheit ist, sondern natürlich ganz viele Faktoren dazugehören oder krankmachende Faktoren, also wie ist das Wohnumfeld, wie ist es auf der Arbeit, habe ich da irgendwie Stress, habe ich finanzielle Sorgen, werde ich diskriminiert oder bin ich von Alltagsrassismus betroffen und so weiter und so fort, dass das alles natürlich einen riesengroßen Einfluss hat auf Gesundheit und dass krankmachende Faktoren sind.
Okay, ich muss trotzdem nochmal nachhaken, weil so weit kenne ich solche Konzepte auch noch von anderen Projekten aus Stadtteilkliniken. Also wenn jemand zum Beispiel unter Übergewicht und Diabetes Typ 2 leidet, dann guckt man sich in so einer gesundheitlichen Stadtteilversorgung schon meistens auch an, wie ist es überhaupt möglich, dass der genug Bewegung kriegt, was für Angebote gibt es, welche Hilfen braucht jemand, um sich besser zu ernähren zum Beispiel.
Ja, aber Ricarda Horas hat auch noch etwas gesagt, das sozusagen ein Knackpunkt ist, wenn es um den Gesamtkomplex Armut und Gesundheit geht.
Man sieht ja in der klassischen Medizin, dass zum Beispiel so Präventionsprojekte viel auch auf Verhaltensprävention aus sind, was heißt sehr individualisiert. Es geht darum, habe ich mich jetzt irgendwie falsch verhalten, muss ich aufhören zu rauchen, aber wir finden viel wichtiger, dass auch eine Verhältnisprävention irgendwie in den Blick genommen wird. Was sind die krankmachenden Faktoren, die dann vielleicht auch gar nicht mehr medizinisch adressiert werden können?
So, und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, der es dann doch ein bisschen unterscheidet vom Gesundheitskiosk. Also ganz zentral ist hier Verhältnisveränderung statt nur Verhaltensveränderung.
Okay, das finde ich einen tatsächlich ganz interessanten und total wichtigen Punkt. Denn gesellschaftlich und auch sozialpolitisch bleibt nach meinem Eindruck schon oft die Einschätzung hängen, ja gut, das ist auch nicht einfach für arme Menschen, die können sich halt keine Bio-Lebensmittel leisten. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die schließlich fast alle rauchen und sich sowieso kein frisches Essen kochen. Und so viele von denen hängen vom Fernseher, wenn sie keine Arbeit haben und so weiter. Also jetzt mal total überspitzt gesagt. Solche Dinge wie Rauchen und Übergewicht lassen sich ja zwar statistisch schon auch festmachen, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber unterm Strich läuft so eine stigmatisierende Wahrnehmung schon darauf hinaus, dass man am individuellen Verhalten ansetzen muss, wenn man was ändern will. Nach dem Motto, du musst Dinge anders machen. Aber, wie du das jetzt eben betont hast, Verhältnisänderung bezieht auch die Bedingungen, unter denen jemand lebt, mit ein. Also gesellschaftliche und strukturelle Verhältnisse. Was hieße denn das zum Beispiel für deinen Fall? Lass uns das doch mal durchspielen, fiktiv in die Vergangenheit geguckt.
Ja, gute Frage. Also vielleicht so etwas wie Ganztagsbetreuung. Das gab es damals nur, also 90er Jahre bis zur 4. Klasse im Schülerhort. Anschließend war das dann erstmal nicht mehr vorgesehen, vor allem nicht da, wo ich gewohnt habe, in der Provinz. Das hätte vermutlich geholfen, so eine Ganztagsbetreuung.
Also für deine Ernährungssituation wäre so ein Schulmittagessen in der Nachmittagsbetreuung vielleicht schon mal gar nicht so schlecht gewesen. Also für die Faktoren, wie sie bei dir gegriffen haben, mit dem pragmatischen, schnellen, ungesunden Fertigessen aus der Mikrowelle als Dauerzustand. Aber man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, oder? So eine einzelne strukturelle Maßnahme ist natürlich kein Allheilmittel.
Nein, nein, es geht hier schon auch um grundsätzlich bessere Bedingungen für Alleinerziehende. Also die Sache mit dem ungesunden Lebensstil, die du gerade angesprochen hast, ist ja tatsächlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber wenn man es eben dabei belässt, wenn man nur auf die einzelne Person schaut, so wie das doch in der klassischen Medizin dann oft gemacht wird, dann ist das sehr problematisch. Und das sagt auch Nico Tragano von der Uniklinik Düsseldorf.
Das Verhalten ist wichtig für die Gesundheit. Das Verhalten ist aber, so ungerne wir das hören, alles andere als eine individuelle Entscheidung. Denn wo kommt Verhalten her? Verhalten lernen wir von Beginn an. Ja, und wir lernen das Verhalten in den sozialen Kontexten, in denen wir sind. Was tun unsere Eltern? Was tut unser Umfeld? Was tun die Leute auf der Straße? Und da leben Kinder in Armut, ein ganz anderes Umfeld. Und wir wissen, dass das Verhalten ohnehin bei jedem von uns extrem sozial geprägt ist über die ganzen Normen, Kulturen, alles, was wir mitbekommen. Und sicherlich muss man sich mit dem Verhalten beschäftigen, aber eben nicht auf diese fast schon diskriminierende Art und Weise, so, die sind ja selber schuld. Als wären die morgens aufgestanden, hätten sie gesagt, hey, super, toll, ich lebe jetzt ein richtig ungesundes Leben. Deswegen ist dieses Argument sowohl wissenschaftlich falsch, vielfach widerlegt und auch, wenn man selber kurz drüber nachdenkt, glaube ich, auch mit dem gesunden Menschenverstand zu widerlegen. Wenn man aber die Komplexität des Verhaltens kennt und weiß, wie es geprägt wird, dann kann man anfangen, sagen, die Verhältnisse so zu verändern, dass Menschen eben ein gesünderes Verhalten überhaupt entwickeln können.
Also Menschen führen nicht ein ungesundes Leben, weil sie das unbedingt wollen, sondern weil es eben die Umstände, die Verhältnisse gibt, die ein ungesundes Leben überhaupt begünstigen. Also ich habe mich damals ja auch nicht freiwillig schlecht ernährt.
Und auch heute muss man sagen, gibt es eigentlich sehr viel Ganztagsbetreuung, aber das löst auch nicht alle Probleme.
Ja, absolut.
Lass uns nochmal zur Poliklinik auf der Veddel zurückgehen. Wir haben vorhin gehört, dass es da verschiedene Fachbereiche gibt. Nochmal gefragt, was daran ist so vielversprechend?
Ich kann das vielleicht mal an einem bestimmten Fachbereich deutlich machen, den es hier in der Poliklinik gibt. Neben der allgemeinärztlichen Praxis gibt es, ein paar wurden vorhin schon genannt, Gesundheit, Sozialberatung. Mhm. Es gibt aber auch kooperierende Hebammen, Stadtteilsozialarbeit, psychosoziale Beratung und auch so etwas ja wie Stadtteilpflegerinnen und Pfleger. Und es gibt auch eine AG-Forschung.
Mhm. Was macht die AG-Forschung? Warum nützt das den Menschen?
Ganz wichtig für die Arbeit der Poliklinik war und ist eine Studie, die vor ein paar Jahren gemacht wurde, von der Poliklinik selbst. 2022 haben Leute aus der Poliklinik gemeinsam mit Leuten aus dem Stadtteil einen Fragebogen entwickelt und dann, ja, überwiegend an den Haustüren, die Menschen auf der Veddel befragt. Mhm. Ziel der Studie war es, den Gesundheitszustand der Bewohnerinnen und Bewohner zu dokumentieren, mhm, natürlich anonym. Soziale Ursachen von Gesundheit und Krankheit sollten besser verstanden werden. Und es ging auch darum, die Bedarfe und Hürden bei der Nutzung von Gesundheitsleistungen zu erheben, mhm, und diese Ergebnisse dann für Maßnahmen gegen gesundheitliche Ungleichheit zu nutzen. So kamen dann Daten von etwa einem Viertel der Haushalte auf der Veddel zusammen. Die Gespräche wurden dann in Kooperation mit der HAW Hamburg ausgewertet.
Und was kam dabei raus? Gab es konkrete Befunde?
Also ein konkretes Resultat des Surveys war es, dass die Wohnverhältnisse noch stärker in den Blick genommen werden müssen.
Was heißt das, noch stärker in den Blick nehmen?
Also wir haben ja vorhin schon geklärt, dass Wohnen ein wichtiges, bekanntes Thema ist, wenn es um soziale Determinanten, mhm, geht. Aber im Survey erschien es dann als dermaßen zentral, dass im Anschluss etwas gegründet wurde, was auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit Medizin zu tun hat. Mhm. Ricarda Horas hat mir das so erzählt.
Also für uns ganz explizit zum Beispiel hat sich dann als Konsequenz der MieterInnenrat gegründet, wo auch einerseits MieterInnen hier empowered werden sollten, auch vielleicht ein Verständnis oder ein besseres Verständnis dazu entwickeln sollten, wie Wohnen und Gesundheit zusammenhängen, aber auch ganz praktisch da Mitspracherecht zu haben, weil es hier einfach super viele Probleme gibt. Jetzt auch zuletzt sind häufiger mal irgendwie Heizung ausgefallen, Warmwasser fällt aus, Schimmel in den Wohnungen und VermieterInnen dann auch die prekäre Situation teilweise ausnutzen von Personen, die hier leben und dann die Schimmelbekämpfung irgendwie hinauszögern, Informationsfluss nicht richtig ist, das in den Mieterinnenrat auch noch mal mehr zu adressieren.
Ah, so langsam wird's greifbar. Ich ahne, inwiefern die Poliklinik mehr macht als nur angewandte Sozialmedizin und Beratung, um das persönliche Verhalten zu verändern. Erzähl mal, was macht dieser Mieterinnenrat konkret?
Also der trifft sich einmal im Monat auf der Veddel. Da kommen dann Mieterinnen und Mieter zusammen, um sich dann über ihre Wohnverhältnisse auszutauschen. Mhm. Und auch, um gemeinsam für Verbesserungen zu streiten. Sie werden dabei begleitet, nämlich von der Poliklinik, von der Stadtteilsozialarbeit.
Das heißt, es geht konkret um Verhältnisänderungen und nicht über die Köpfe der Menschen, die es betrifft, hinweg, sondern gemeinsam mit ihnen. Beziehungsweise sie bekommen Unterstützung, um die Wohnverhältnisse zu verbessern, nicht nur das eigene Verhalten?
Ja, also du kannst natürlich individuell einiges tun, dein Immunsystem stärken und so weiter. Aber wenn du starken Schimmelbefall in der Wohnung hast, naja, da sind deine individuellen Möglichkeiten doch irgendwann ausgeschöpft.
Oder wenn es durch die Fenster zieht und die Heizung nicht richtig funktioniert.
Genau.
Bei der Frage, wie viele Erkrankungen mittelbar oder unmittelbar mit sozioökonomischen Bedingungen zu tun haben, können wir da noch mal konkret werden? Wovon genau sprechen wir und wovon auch nicht?
Das habe ich auch Claudia Höfner gefragt, die haben wir vorhin auch schon mal gehört. Ist heute Professorin für gesundheitsbezogene soziale Arbeit in Berlin und war 15 Jahre beim Robert-Koch-Institut.
Ja, also da gibt es natürlich viele, viele, viele Studien zu, dass eigentlich alle Erkrankungen einen sozialen Gradienten haben. Also das heißt, dass Menschen, die ärmer sind, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, oder die, wir sagen, sozioökonomisch benachteiligter sind und diese Ressourcen, das können Armut sein oder auch Bildung sein, also Menschen mit einer niedrigeren Bildung oder Menschen mit einem niedrigeren Einkommen sind benachteiligt in Bezug auf fast alle Erkrankungen. Es gibt zwei oder drei, bei denen das nicht so ist. Das ist Hautkrebs, das sind Allergien und das ist Brustkrebs bei Frauen. Bei allen anderen Erkrankungen sehen wir, dass Menschen, die ärmer sind, häufiger betroffen sind.
Okay, immerhin sind hier mal drei genannt, wo es keine Abhängigkeiten gibt, aber der große Rest bleibt. Ich möchte trotzdem mal kurz einhaken, weil Claudia Höfner gerade Einkommen und Bildung genannt hat. Darüber haben wir ja noch gar nicht so konkret gesprochen. Das muss ja nicht immer unbedingt zusammengehen, also formal niedrigere Bildung und niedriges Einkommen.
Ja, das stimmt. Also wir haben bisher vor allem Einkommensarmut heute fokussiert. Aber wenn jetzt jemand sehr gut gebildet ist, sich zum Beispiel sehr gut auskennt, was Gesundheit angeht, dann kann er natürlich etwas ausgleichen. Und im Grunde war das bei mir damals auch der Fall.
Inwiefern?
Als ich diese Osteoporose bei mir entdeckt habe, also eben vor gut 10 Jahren, da war ich rein ökonomisch gesehen nicht gerade privilegiert. Aber ich hatte 2 Ressourcen. Ich hatte den Zugang und auch die Möglichkeiten, mich mit meinen Knochen zu befassen. Mhm. Ich hatte vorher ein Sozialpädagogikstudium abgeschlossen, wusste deshalb ziemlich gut, wo ich mich erkundige und konnte natürlich auch Informationen finden und auch diese einordnen. Mhm.
Und du hattest vermutlich auch ein soziales Netzwerk.
Ja, ich kannte ziemlich viele Leute, die im sozialen Bereich arbeiten und habe mich natürlich auch mit denen ausgetauscht, habe mir Tipps für Ärzte geholt, bei denen ich nochmal mit meinen Schmerzen im Fuß oder im Bein da vorstellig werden kann. Ich war also gut gebildet, gut vernetzt und ja, ich hatte auch den Habitus, das Auftreten gegenüber Ärzten, dass die mich überhaupt ernst nehmen, habe mich nicht abwimmeln lassen.
Ganz entscheidender Faktor, auch wie mit einem gesprochen wird natürlich. Ne? Das zeigt, wie komplex das ganze Problem sein kann. Einkommensarmut kann glücklicherweise, kann man in dem Fall vielleicht sogar sagen, zum Teil durch andere Faktoren ausgeglichen werden.
Ja, zum Teil, denn ich kann nun gegensteuern, mhm, aber weg geht diese Osteoporose jetzt natürlich nicht mehr, denn wir haben es ja vorhin schon besprochen, der natürliche Knochenabbau lässt sich allenfalls bremsen, wenn man erwachsen, mhm, ist und wenn man dann auch älter wird. Das ist bei mir erfreulicherweise der Fall, aber diesen Sockel in Jugend und frühes Erwachsenenalter, diesen Sockel kann ich jetzt natürlich nicht rückwirkend wieder nach oben schrauben. Mhm. Also die höchste Knochendichte in der Jugendzeit, die wird bei mir immer niedriger bleiben und eben dadurch das Problem niemals ganz weggehen.
Mhm. Lass uns mal gucken, von welchen Krankheiten sind ärmere Menschen noch in besonderer Weise betroffen, von denen du sagen würdest, da hat man auf der Veddel offenbar einen ganz guten Hebel gefunden, um zu helfen.
Ganz eindrücklich finde ich hier das Thema Depression. Claudia Höfner hat mich hier auf eine aktuelle Studie auch des RKI hingewiesen. Die wurde Ende vergangenen Jahres publiziert und hat auf Basis umfassender Daten den Einfluss von Einkommen und Bildung auf depressive Symptome untersucht.
Ich erinnere mich an die Veröffentlichung. Das gehört, glaube ich, zu der großen Erhebung des Robert-Koch-Instituts Gesundheit in Deutschland, heißt die ganz lakonisch. Menschen mit formal niedriger Bildung und niedrigem Einkommen war ein Ergebnis, sind durchgängig am stärksten belastet in diesem Bereich, auch bei Mental Health.
Und auch hier geht die Schere weiter auseinander. Der Anteil derer mit depressiven Symptomen ist bei den niedrigen Einkommens- und Bildungsgruppen deutlich stärker angestiegen als bei den höheren Statusgruppen.
Das ist interessant, weil viele bei Depressionen ja vielleicht eher an Akademiker denken, also an Burnout, Meetingräume, Menschen, die viel Verantwortung tragen und lange Arbeitstage. Aber wenn man systematisch misst, dann kommt offenbar was anderes raus. Übrigens auch, fällt mir gerade ein, für Kinder und Jugendliche, das hat die große KICKS-Studie gezeigt, die ist auch vom Robert-Koch-Institut. Das ist ja auch ein Thema, das auf der Poliklinik auf der Veddel in Hamburg präsent ist. Du hast nämlich vorhin bei den Bereichen auch die psychosoziale Beratung aufgezählt. Was macht die da konkret?
Bei meinem Besuch auf der Veddel habe ich auch Mona Wittdorf getroffen. Sie ist eine der Sozialpädagoginnen, die dort arbeitet. Mhm. Übrigens auch Traumafachberaterin, systemische Beraterin und arbeitet eben in dieser psychosozialen Beratung der Poliklinik. Sie hat mir erzählt, dass diese Angebote eigentlich eher unüblich sind. Normalerweise gibt es ja direkt Psychotherapie oder eben nur eine reine Sozialberatung. Die psychologische Beratung, auch diese sozialpsychologische Beratung in der Poliklinik, ist doch nochmal etwas anderes. Auch sehr niedrigschwellig und vor allem auch ohne Wartelisten.
Oh, ohne Wartelisten, ganz wichtig in dem Bereich. Therapieplätze zu kriegen ist ja sonst oft gar nicht so einfach, wenn man überhaupt schon so weit gekommen ist, danach zu suchen.
Und hier bei der Poliklinik auf der Veddel kann man erstmal ohne große Bürokratie, ohne Papierkram 5 Beratungsstunden bekommen. Mhm. Diese Niedrigschwelligkeit ist auch deshalb wichtig, weil ja viele gar nicht wissen, was sich hinter diesem Angebot überhaupt verbirgt und mit ihrem Problem erst einmal ja in die Hausarztpraxis kommen, mhm, und dort dann in der Poliklinik etwa von unserer Ärztin Ricarda Horas dann zur sozialpsychologischen Beratung dann vermittelt werden. Mhm. Also oft geht es erst einmal um Aufklärung. Was sind überhaupt psychische Erkrankungen? Welche Zugänge zum Gesundheitssystem gibt es überhaupt? Aber klar, die Menschen kommen dann mit sehr konkreten Themen und Problemen. Das hat mir Mona Wittdorf erzählt.
Die meisten haben einfach Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen oder Schlafstörungen oder Ängste. Oder sie sind betroffen von Gewalt in der Familie häufig oder Sorgen mit den Kindern. Ja, also viele so Belastungssituationen. Und manchmal geht es erst so ganz diffus los und sie wissen auch nicht genau, wo sie eigentlich anfangen sollen zu erzählen.
Wie wird das Angebot denn angenommen? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Angebot, das viele Menschen ja erstmal gar nicht kennen, nicht kein Selbstläufer ist.
Ja, Mona Wittow hat erzählt, dass es anfänglich erstmal ein großes Missverständnis gab. Also viele gingen davon aus, man müsse schon sehr schwer erkrankt sein, um überhaupt in so ein Angebot in Anspruch nehmen zu können. Und natürlich spielten auch Vorurteile, Ressentiments, Abneigungen eine gewisse Rolle.
Das ist ja auch nach wie vor viel so stigmatisiert, so krank im Kopf zu sein. Und da leisten wir auch eine ganz hohe Aufklärungsarbeit dadurch. Und durch dieses Vertrauen über die Poliklinik kommen inzwischen so vielfältige auch Männer mittleren bis älteren Alters mit Migrationsgeschichte und Hintergrund, die am Anfang hier gar nicht aufgetaucht sind. Das waren in erster Linie junge Frauen, so ein bisschen der Klassiker. Und inzwischen ist das schon so eine große Breite, die auch kommen und das sehr positiv für sich nutzen.
Wie ist denn die Entwicklung in Bezug auf den großen Horizont? Also inwieweit solche psychosozialen Ansätze auch in die flächendeckende medizinische Versorgung Eingang finden? Hat sich in Bezug auf so ein Bewusstsein für die sozialen Determinanten in Bezug auf Gesundheit in den letzten Jahren was geändert? Was weißt du darüber?
Das habe ich Nico Tragano gefragt von dem Universitätsklinikum Düsseldorf. Er sagt, dass zumindest bei ihm an der Uni sich jeder im Erstsemester im Medizinstudium mit diesen sozialen Determinanten befassen muss.
Das ist bestimmt noch ausbaufähig und man kann bestimmt mehr tun. Aber es ist ein Thema, das wächst und mit dem sich die Ärztinnen und Ärzte auch selber beschäftigen. Das ist durchaus auf der Agenda und wird auch verhandelt. Und es gäbe eigentlich auch ein entsprechendes Fachgebiet. Das ist nämlich die Public Health, die öffentliche Gesundheit. Das müssen dann nicht zwingend Ärztinnen und Ärzte sein, sondern das können Public Health-Expertinnen, Psychologinnen, Soziologen, Epidemiologen sein und sind es auch oft. Nur dieses System, das fachärztliche oder Fachleute-System für die Prävention, das ist in Deutschland eben komplett unterentwickelt. Ja, also sowohl geldtechnisch als auch strukturell. Also da bleibt kaum Geld hängen und die Strukturen, die es gibt, sind komplett unterentwickelt. Deswegen gibt es halt quasi niemand, der das wirklich koordiniert, denn was soll ihr Hausarzt da machen, wenn es ums Bildungssystem geht?
Okay, aber um es mal konkret zu machen, du hast dir ja die Poliklinik auf der Veddel als Rechercheansatz ausgesucht, weil du das ein wegweisendes Beispiel findest. Inwieweit ist das denn nur ein Beispiel von vielen oder was Besonderes? Also kennen zum Beispiel die beiden Expertinnen, die wir schon gehört haben, das Projekt und was sagen sie dazu?
Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil sie kannten das beide, wussten da auch ganz genau Bescheid über dieses Projekt. Und ich war deswegen überrascht, weil ich hatte zuerst die Leute auf der Veddel besucht. Und anschließend habe ich nach Expertinnen und Experten gesucht und diese Interviews dann geführt. Ich habe zum Beispiel Claudia Höfner, Professorin für gesundheitsbezogene soziale Arbeit, gefragt, was sie denn davon hält.
Es ist wie so ein Leuchtturm, leider noch. Ne? Also es sollte aus meiner Sicht mehr ausstrahlen. Aber es hat in der Gesundheitsszene auf jeden Fall zu viel Bewegung gesorgt, weil es so anschaulich nochmal zeigt, wie wichtig das ist, vor Ort dort zu sein, wo benachteiligte Menschen leben und sie in ihrem Kiez mit Angeboten erreichen zu können.
Also sie sagt es hier klar, ein Leuchtturm, kein Projekt unter vielen.
Leider noch.
Ja, und Claudia Höfner nennt als eine Begründung für diesen Leuchtturmcharakter nochmal diese Befragung, dieses Survey, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das liefert nämlich nicht nur der Forschung Daten, sondern es verankert solche Angebote auch überhaupt erst im Alltag, auch im Bewusstsein der Menschen auf der Veddel.
Und das ist das, was wir brauchen. Denn viele der Maßnahmen der medizinischen Versorgung sind gut gemeint und da gibt es neue Angebote, aber es werden nicht die Menschen gefragt, um die es wirklich geht, die benachteiligt sind. Klar, einige Dinge wissen wir, weniger Diskriminierung, Sprachmittlung und so wäre eine gute Idee, aber das wirklich nochmal abzufragen, daraus folgt Vertrauen. Also ich vertraue natürlich, wenn mich jemand fragt und mich mit einbindet und ich das Gefühl habe, meine Meinung zählt, dann bin ich natürlich auch sehr viel eher bereit, dorthin zu gehen und mich auch versorgen zu lassen, weil ich weiß, es geht Menschen wirklich darum, mich zu sehen mit meinen Bedürfnissen und nicht nur als so einen medizinischen Fall.
Also interessant, weil das die Akzeptanz natürlich nochmal stärkt und das ist gar nicht so ein unwichtiger Faktor. Ich kann ein tolles Angebot machen, wenn die Leute aber nicht kommen, dann verfehlt es natürlich seine Wirkung.
Ja, und das ist tatsächlich auch vor allem ein Problem eben in sozial benachteiligten Stadtteilen. Also wenn du eh schon den ganzen Tag am Hasseln bist, dann bist du vielleicht, oder wenn du eher auch ein bisschen Misstrauen hast gegenüber Institutionen, alles Mögliche, dann fällt es vielleicht auch schwerer, eben zur Arztpraxis zu gehen.
Und das gerade bei psychischer Gesundheit, ne? So Upper Class hat man seinen Therapeuten mittlerweile akzeptiert, ja, als real zum Leben dazugehörend.
Ja, richtig. Und vielleicht hören wir jetzt auch noch mal kurz, was Nico Tragano vom Uniklinik Düsseldorf dazu sagt. Er betont, dass dieser biopsychosoziale Ansatz, also der Ansatz, eben biologische, psychische und soziale Faktoren zusammenzubringen, auf der FEDL besonders gut umgesetzt wird.
Ja, sie haben gute Medizin, gute Biomedizin. Zugleich haben sie auch Leute, die verstehen, wie eng Körper und Geist zusammenhängen, die psychische Erkrankungen ernst nehmen, die aber auch psychische Einflüsse auf körperliche Krankheiten ernst nehmen und eine Idee, wie wir eben mit den sozialen Determinanten umgehen, nämlich mit der Umwelt, die die Leute erst krank gemacht hat.
Alles hat mit allem zu tun und genau das wird hier umgesetzt. Wie steht's um die Zukunft für solche Projekte? Wird das ausgebaut werden?
Ja, das noch in der Schwebe. Gerade wird in der Politik, auch im Bundesgesundheitsministerium, viel über Primärversorgung gesprochen und diskutiert. Insbesondere darüber, ob erstmal alle zum Hausarzt müssen, bevor sie dann überhaupt zum Facharzt gehen
können. Stimmt, aktuelle Debatte.
Genau. Aber dieser biopsychosoziale Ansatz auf der FEDL, so wie Nico Tragano ihn gerade bezeichnet hat, der geht ja doch nochmal über diese Frage, ob man erstmal zum Hausarzt gehen muss und dann erst zum Facharzt, weit hinaus. Und bei der Poliklinik gibt es jetzt ein ziemlich aufwendiges Modellprojekt. Das nennt sich Navigation und soll die Arbeit von Primärversorgungszentren, wie ja auch die Poliklinik letztlich eines ist, erleichtern. Etwa indem bestimmte Abläufe standardisiert und auch besser koordiniert werden können.
Das klingt wieder ein bisschen abstrakt, ehrlich gesagt. Was genau ist damit gemeint?
Also eigentlich geht es darum, dass alle bei der Behandlung der Patienten zusammenarbeiten. Also die Ärztin, die psychosoziale Beratung, die Stadtteilpflegerin und Pfleger und so weiter.
Das tun sie aber ohnehin schon in der Poliklinik.
Genau, aber es geht darum, dass sie gemeinsam auch Diagnostik machen und auch gemeinsam dokumentieren, gemeinsam behandeln. Also was braucht der Patient, wie entwickelt sich sein Zustand, seine Bedürfnisse. Das unterscheidet eine Poliklinik auch jetzt von Ärztehäusern oder auch medizinischen Versorgungszentren. Die sind vielleicht auch alle unter einem Dach, behandeln aber trotzdem mehr oder weniger nebeneinander her.
Und schicken sich dann nur Daten.
Ja, richtig, genau. Und bei der Poliklinik gibt es außerdem noch gemeinsame wöchentlich stattfindende Sitzungen, in denen alle Bereiche zusammenkommen und über die Fälle gesprochen wird, teilweise sogar mit den Patientinnen und Patienten oder, wie sie in der Poliklinik sagen, mit ihren Nutzerinnen und Nutzern.
So ein bisschen, wie man das aus der Krebsmedizin kennt, da gibt es so Tumorkonferenzen, nur dass man halt hier alle Krankheiten potenziell im Blick nimmt. Ne? Du hattest eben gesagt Modellprojekt. Das heißt, dass die strukturierte gemeinsame Zusammenarbeit dieser verschiedenen Disziplinen wie auf der FEDL vielleicht irgendwann flächendeckend angeboten werden könnte, wenn das Modell erfolgreich absolviert wird und bewertet?
Genau, das würde natürlich ein bisschen dauern. Jetzt läuft erstmal das Projekt, in dem man dann einer festgelegten Struktur folgt, wie ein Patient in der Poliklinik dann interdisziplinär aufgenommen, beraten und dann auch behandelt wird. Das wird vom Innovationsfonds des GBA, also des obersten Beschlussgremiums im deutschen Gesundheitssystem, gefördert.
Also GBA, da sitzen Vertreter von Krankenkassen, Ärzteschaft und Krankenhäusern drin.
Genau, und die verteilen Geld,
haben
auch Geld, bekommen Geld und können dann solche Innovationsprojekte eben fördern. Das Modellprojekt dieser Navigation wurde gestartet im April 2025 und geht noch bis Ende März 2027, also zumindest die Praxisphase. Danach gibt es dann eine Evaluation, die wird erstellt von der AOK und der Charité in Berlin. Und dann kann es vielleicht in Richtung Regelversorgung gehen.
Kann es vielleicht, viele Konjunktive sozusagen, da rein gedacht, ob das dann wirklich passiert. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, nachdem dieser große Aufschlag, über den wir schon gesprochen hatten, 1000 Gesundheitskioske im Land zu etablieren, ja auch komplett zerplatzt ist, beziehungsweise ganz simpel am politischen Willen gescheitert ist.
Ja.
Aber selbst wenn es so kommt, gehen wir mal von einem positiven Fall aus, dann ist letztlich so ein Projekt wie die Poliklinik ja auch keine Lösung des Problems, denn Armut gibt es ja weiterhin.
Ja, das stimmt, aber ich finde es schon eine Möglichkeit. Und ich finde es eine sehr sinnvolle, um das Problem nicht zu lösen, aber zumindest zu bearbeiten.
Anzupacken.
Genau, also es setzt eben nicht nur eine Behandlung an, nicht nur eine Therapie, sondern nimmt eben, und das finde ich schon was Besonderes, diese strukturellen Ursachen in den Blick und versucht da im Rahmen der Möglichkeiten gegenzusteuern. Aber sicherlich müsste man auf einer allgemeineren politischen, sozialen und ich finde auch ökonomischen Ebene natürlich nochmal ganz anders ansetzen. Aus Sicht der Perspektive sozialer Determinanten, also stärker als bisher an Arbeitsverhältnissen und an sozialer Ungleichheit ansetzen. Das umfasst also auch eine materielle Versorgung, ja, mehr Geld, aber eben auch Bildung und überhaupt Versorgung und Prävention. Die Leute aus der Poliklinik fordern entsprechend jetzt nicht nur, was man sich so vorstellt, also bessere medizinische Versorgung, sondern sie fordern auch explizit mehr Investitionen in Bildung, Wohnen und sie fordern auch letztlich mehr Umverteilung von Reich nach Arm.
Das ist im Prinzip auch das, was Nico Dragano gesagt hat, also der Medizinsoziologe mit strengem Blick auf die Daten. Also ohne große gesellschaftliche Investition ist es absolut nicht getan, aber immerhin zeigen Projekte wie die Poliklinik offenbar, dass es auch im Kleinen konkrete und auch relativ neue Ansätze gegen die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut gibt. So, und jetzt am Ende ist heute mal wieder Zeit für einen Buchtipp. Das Buch, um das es geht, heißt Keine Aufstiegsgeschichte und geschrieben hat es Olivier David. In diesem Fall ein Buch, das schon vor ein paar Jahren erschienen ist. Und transparenzhalber müssen wir dazu sagen, dass du den Autor kennst, Sebastian.
Ja, Olivier David ist Autor aus Hamburg und erzählt in seinen Kolumnen, Büchern, Texten viel über Ursachen und Folgen von Ungleichheit in der Gesellschaft, die er auch als eine Klassengesellschaft fasst. Und ja, weil wir uns auch beide mit diesem Thema schon länger beschäftigen, ist es nicht ganz abwegig, dass wir uns kennen. Ich bin 2022 auf ihn aufmerksam geworden, genau mit diesem Buch, das damals erschienen ist. Und darin setzt er sich eben mit seiner Klassenherkunft auseinander und fragt nach dem Zusammenhang von Armut und Gesundheit, speziell psychischer Gesundheit.
So heißt ja auch der Untertitel, warum Armut psychisch krank macht. Was macht das Buch so besonders? Warum hast du das heute mitgebracht?
Also es gab in den vergangenen Jahren einige Bücher, in denen zumeist junge Autorinnen und Autoren über ihre Klassenherkunft geschrieben haben. Es waren auch viele sehr gute Bücher dabei. Bei diesem Buch hier von Olivier David aber gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen beschreibt Olivier nicht nur, sondern er ordnet auch ein, analysiert und politisiert gewissermaßen auch seine eigene Geschichte. Und daraus ist dann so dieser Mischtext entstanden, irgendeine Mischung aus Autobiografie, Analyse und Essay.
Er schreibt auch über sich selber. Also was ist die zweite Besonderheit?
Ja, ich finde sehr gut, wie er die vielfältigen, ja, tatsächlich sozialen Determinanten dort verarbeitet. Eben nicht nur Armut, sondern eben auch beengte Wohnverhältnisse, Arbeitsverhältnisse und so weiter.
Keine Aufstiegsgeschichte von Olivier David hat 240 Seiten und ist bei Eden Books erschienen. Und übrigens ist Olivier David auch in einem NDR-Podcast zu hören von unserem Kollegen von Enjoy. Er heißt Arm und trotzdem, zu finden natürlich in der ARD-Audiothek. Es gibt irre viele Quellen zum großen Themenkomplex Armut und Gesundheit. Das hat man bei uns ja schon gehört. Die wichtigsten, über die wir hier in dieser Folge gesprochen haben, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir, mich zu bedanken bei Melanie Stinn für die Redaktion dieser Podcast-Folge, bei Jürgen Kopp für die Produktion, natürlich bei dir, Sebastian Friedrich, für die Recherche.
Gerne.
Und euch möchte ich auch gerne mal ein ganz besonderes Dankeschön zurufen für die nette, wertschätzende Post, die wir von euch so kriegen. Auch dann, wenn ihr Kritikpunkte habt, schreibt ihr uns wirklich auffällig freundlich und wohlwollend. Und gerade das besonders kritische Hören ist natürlich etwas, das wir als Wissenschaftsjournalisten besonders schätzen. Also weiter so. Schreibt gern an synapsen@ndr.de, wenn ihr uns was sagen, was fragen oder ein Thema anregen wollt. Wir machen hier im Podcast eine kleine Spätwinterpause, denn in Hamburg, wo wir produzieren, sind im März Schulferien. Und ich sag mal so, wir sind eine ziemlich kinderreiche Redaktion. Deshalb gibt's die nächste Folge ausnahmsweise nicht in 2, sondern in 4 Wochen. Aber für die Zwischenzeit habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch von KollegInnen des Bayerischen Rundfunks. Science Tea Time, ein neuer Podcast, in dem Caro Matzko und Frank Seibert abwechselnd junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt bei einer Tasse Tee. Da geht es um ganz unterschiedliche Forschungsbereiche, gesunde Ernährung zum Beispiel, KI in der Therapie oder auch die Frage, warum wir alle Sternenstaub in uns tragen. Ist aber kein Nerd-Talk, Science Tea Time, auch wenn es beim Sternstaub fast ein bisschen so klingt. Es geht auch um das Mindset der Forschenden selbst und um ihren Arbeitsalltag. Also was begeistert sie an ihrer Forschung? Wie gehen sie mit Rückschlägen und Stillstand um? Klassiker, wenn man in der Wissenschaft arbeitet. Was würden sie Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern sagen? Science Tea Time gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Corinna Hennig. Bis ganz bald.